Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Folge des Europa-Lava-Podcasts mit Carsten, Holger und Markus. Erstmal hallo an meine beiden Mitstreiter.
Hallo.
Hallo.
Sehr schön synchron, wir haben Stunden dafür geübt. Wir möchten uns heute erstmalig einem Thema widmen, nämlich die Europa-Cover. In der Regel geht man ja immer nur auf ein Hörspiel ein, verbindet teilweise das Cover dann mit dem Hörspiel an sich. Aber das Cover ist ja nicht ganz unwichtig, weil es letzten Endes ja den Kaufimpuls auslöst. Für die Hintergrundinformation haben wir uns unseren Haus- und Hofillustrator Boris Ramon herangezogen und ihn gefragt zu bestimmten Dingen, worauf man achten muss und so, was macht ein Cover aus und so weiter. Und wir haben uns entschlossen, uns bei der Coverauswahl auf bestimmte Cover zu beschränken. Je nachdem, wie man es zählt, gibt es ja um die 500 Hörspiel-LPs von Europa aus den Jahren 1966 bis 1982. Das ist unmöglich, die alle zu besprechen, zumal bei vielen Covern auch ganz viele Informationen gar nicht vorliegen. Wir müssen uns also ein bisschen beschränken auf die wichtigen Cover, wobei es hier nicht jetzt unbedingt eine qualitative Auswahl darstellt, sondern wir uns mehr der Frage angenommen haben, welche Stationen waren wichtig bei der Covergestaltung? Was hat die Europa-LPs geprägt? Wir haben uns deswegen entschieden, Fotocover nicht weiter vorzustellen und auch bei übernommenen Covern, die von den originalen Büchern und so weiter stammen, nur anzusprechen, wenn sie eine besondere Bedeutung im Europaprogramm haben. Zur besseren Illustration der Dinge, über die wir sprechen, haben wir das erste Mal in der YouTube-Version dieses Podcasts die Cover oder zumindest Beispiele für die Cover eingeblendet. Ja, wie bereits angesprochen, sind die Cover auf alle Fälle der erste Impuls, eine LP zu kaufen oder nicht. Deswegen entscheidet dabei natürlich der Coveraufbau viele Dinge, die einem als Laien gar nicht auffallen, sondern die im Rahmen des Marketing oder jetzt von einem fachkundigen Künstler zu beachten sind. Ein kurzes Hinsehen muss ausreichen, um das Interesse zu wecken. In der Regel verwendet man dabei kräftige Farben und eine klare Szenendarstellung. Das heißt, beim Anblick des Covers muss der potenzielle Käufer sofort wissen, worum es da wahrscheinlich gehen wird. Auch da gibt es ja Negativbeispiele. Der Titel muss gut ins Bild eingebaut sein und das ganze Bild, was dargestellt wird, muss griffig sein, muss also nicht pädagogisch wertvoll sein, sondern muss einfach den Käufer ansprechen. Ja, wir würden dann mit den einzelnen Coverbesprechungen anfangen und haben versucht, das so ein bisschen in die verschiedenen Zeitabschnitte zu gliedern, je nachdem, welche Regisseure vor Ort waren. Gestartet wurde die Europa-Kinderserie, wie bekannt, im Jahr 1966. Und es gab zunächst nur hin und wieder ein erkennbares System in den Covergestaltungen. Die Bilder wurden ganz offenbar in Auftrag gegeben oder zu dem Anlass zusammengestellt. Nur teilweise wurden Buchvorlagen übernommen. Auch gab es zu dem Zeitpunkt noch sehr viele Fotocover, weil das wohl auch am einfachsten und am kostengünstigsten war. Bei den Märchen der allerersten Produktionen, das betrifft so roundabout die ersten 12 Produktionen, hat man das noch sehr kindgerecht gestaltet. Also es gab ein gemaltes Bild, so ein bisschen auf kindliche Bedürfnisse abgestimmt. Und der Titel des Hörspiels wurde mit einem farbigen Balken oben vom Bild abgesetzt. Als Schriftart wählte man Cooper Black, die so ganz, ganz gefällig ist, gut lesbar ist. Und die wurde auch für spätere Märchenschallplatten ganz oft beibehalten.
Und ich finde, da ist die erste Auffälligkeit in dem Ganzen. Ich kann dazu sagen, ich gucke gerade, und das kann ich nur jedem Hörer empfehlen, beim Zuhören des Podcastes, auf der Seite claudiusbrack.de gibt es eine Liste der Katalognummern, wo alle Plattencover untereinander in kleinen Piktogrammformen dargestellt sind. Und ich gucke mir gerade diese ersten Platten dort an. Ich habe eine ganz steile These. Gutes Cover gleich gutes Hörspiel, schlechtes Cover meist auch ein schlechtes Hörspiel. Jeder von euch gibt mir 20 Gegenbelege zu dieser These. Aber
Oh.
wenn ich Till Eulenspiegel sehe, das finde ich so schlimm, das Cover. Das fand ich als Kind schon bescheuert. Und das gleiche wortgleich kann ich über das Hörspiel sagen. Also, wohingegen ich das Wirtshaus zum Spessart, im Spessart, gut finde. Vom Cover her okay, für die damalige Zeit. Und das Hörspiel sehr gut finde. Münchhausen, das gleiche. Münchhausens Abenteuer, unfassbar langweilige Produktion und ein Cover, was ich bis heute nicht verstehe.
Kann natürlich sein, dass du dich da
Wie?
sozusagen selbst beeinflusst, nämlich indem du das Hörspiel schlecht findest, hast du dann auch irgendwie das
Ah,
Cover
absolut.
als schlecht abgehakt. Also irgendwie subjektiv beeinflusst oder selbst beeinflusst, finde ich. Also
Das
mir hat zum Beispiel aus der Reihe unheimlich gefallen, die Bremer Stadtmusikanten. Also das finde ich sehr ikonisch, das Bild. Man sieht gleichzeitig, wie die Tiere an der einen Seite durchs Fenster brüllen und die Räuber auf der anderen Seite rauslaufen. Da finde ich natürlich auch das Hörspiel gut, so wie das Cover gut. Also, aber wie gesagt, ob das jetzt tiefenpsychologisch erklärbar ist, weiß ich nicht.
weiß ich auch nicht. Ich weiß aber ganz sicher, dass ich Münchhausen nicht als Kind kannte, aber das Cover widerlich fand. Also von daher, ich
Ja,
verstehe
da gebe ich
den
dir sogar
Ansatz
recht.
deiner
Ja.
These. Ja.
Das Problem bei dem Cover da ist, dass man gar nicht so wirklich, also zumindest wenn man die Schallplatte nicht direkt vor Augen hat, gar keine Köpfe oder Gesichter erkennt bei den Figuren. Das finde ich ein bisschen befremdlich. Das stimmt.
Da fällst du auf jeden Fall auf, dass diese These, die ich in der Vorbereitung zur Folge in mir selber aufstellte, die findet da einen Beleg, einen frühen.
Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir mit Münchhausen schon sozusagen bei der nächsten Coverphase sind. Die allerersten Cover stammen von den Illustratoren P. und K. Rudolph. Mir ist es nicht gelungen, da mehr drüber herauszufinden. Und von denen stammen die Cover, die Bremer Stadtmusikanten, des Kaisers Neue Kleider, Hänsel und Gretel, der Zwerg Nase, Till Eulenspiegels lustige Streiche, das Wirtshaus im Spessart, und Ali Baba und die 40 Räuber. Aber auch da kann ich Holgers These verstehen. Ich finde nämlich zum Beispiel das Cover für Hänsel und Gretel jetzt auch sehr kindergartenmäßig. Also das Wirtshaus im Spessart gefällt mir auch gut. Und auch so des Kaisers neue Kleider und Zwerg Nase lasse ich durchgehen, würde ich sagen. Aber Hänsel und Gretel finde ich total Panne, das Bild. Also.
Ja, das ist, ich finde, das ist, doch, es hat irgendwas. Also so ein bisschen von naiver Malerei und, es ist einem einfach zu geläufig. Das ist schwierig.
Ja, die waren, also ich denke auch mal, das ist ein gutes Stichwort, sollten halt auch sehr kindgerecht sein. Ich glaube, dass man da auch so einen Frontalangriff gestartet hat, nach dem Motto, das muss kindgerecht sein. Und dann kommt ja dazu, das waren ja die ganz frühen Europaproduktionen, deswegen vielleicht auch ein Wort zu den rückwärtigen Covern, die zu der Zeit ja alle noch schwarz-weiß waren. Und neben einer ganz einfachen Besetzungsliste nur kleine Schwarz-Weiß-Cover als Werbung enthielten, so als Hinweis auf weitere Hörspiele. Und diese Gestaltung wurde zwar den Grundsätzen nach beibehalten, änderte sich nachher aber doch und wurde komfortabler für den Betrachter. Das war halt, glaube ich, auch noch so eine Versuchsphase. Vielleicht waren die beiden Rudolfs, die da als Illustratoren genannt sind, ja auch irgendwelche Bekannten, die gesagt haben: Mensch, Beuermann, das malen wir dir oder so. Keine Ahnung. Also.
Ja, liegt sogar nahe, denn ich sag mal so, wenn man in die zweite Phase guckt, die ja gleich Thema wird, da hat ja sogar Konrad Halvers Mutter gezeichnet. Also ich nehme an, dass diese Zeichnung davor, die Phase, von der wir jetzt sprechen, dass das ähnlich einfach zustande gekommen ist, vielleicht aus dem Bekanntenkreis oder sowas.
Nicht viel
Das.
anders entstanden ja 10 Jahre später auch gewisse Musikstücke, über die wir schon mal gesprochen haben. Also
Ja,
das ist
ja.
eine naheliegende These bei diesem Label,
Es
gerade in den
war halt doch so
Gründerjahren.
eine relativ familiäre Produktion. Ja, ich greife das gern mal auf, denn nach diesen ersten Schallplatten, die nun von den Rudolfs illustriert wurden, kam tatsächlich die Mutter von Konrad Halver zum Zug, Isabel Halver von Sauberzweig, die teilweise auf späteren Coverversionen genannt wird. Also von ihr stammen mindestens 9 Cover. Einmal das von Holger bereits angesprochene Münchhausens Abenteuer-Cover mit diesem gelben Balken oben drüber. Später gab es davon auch eine Neuauflage. Dann in Folge die Märchenplatten Rapunzel, Schneewittchen, Aschenputtel, Rotkäppchen, Der Froschkönig, Das tapfere Schneiderlein und die beiden Hörspiele Das Zauberpferd und Der Rattenfänger von Hameln. Vom Stil her könnte es sein, da bin ich mir aber nicht sicher, dass auch Betthupferl von Konrads Mutter stammt. Und da war es tatsächlich so, dass er erzählt hatte, seine Mutter könne ganz gut malen und die bereit wäre, die Cover zu gestalten. Und klar, das war eine kostengünstige Lösung, deswegen hat man das sicherlich gerne aufgegriffen.
Ja, wenn man bedenkt, dass diese frühen Aufnahmen ja alle im Wohnzimmer von Dr. Beuermann entstanden sind, also wirklich handgemacht, ohne Studio, nur mit Tonbandgeräten und so weiter, ist es ja völlig nachvollziehbar, dass man letztendlich auch bei der Covergestaltung möglichst einfach arbeiten wollte und da keinen großen Zeichner für engagieren wollte, der Geld gekostet hätte.
Jetzt kommt eine Geschichte zu dem Tom Sawyer und Huckleberry Finn Zweiteiler von meiner Seite. Markus, du hast mir die Schallplatten mal in die Hand gedrückt. Ich kannte die nicht, ist 25 Jahre her, und sagtest, hier habe ich doppelt, kannst du haben. Und ich weiß, dass ich die anguckte, hatte die noch nie gesehen vorher in meinem Leben und war völlig verdattert, weil ich dachte, das sind doch keine Europaschallplatten. Die fallen so völlig aus dem Raster, wie die aussehen, haben völlig anderen Stil. Sind viel zu, ja, also viel zu professionell im Verhältnis zu dem, was da halt sonst in der Frühphase gemacht wurde, um das Ganze dann auf die Spitze zu treiben. Und das Gleiche hatte ich als Kind schon mal, immer wenn ich hatte die nicht selber, wenn ich die der kleine Muck-LP in der Hand hatte. Da habe ich immer gedacht, ich habe einen Poly-LP in der Hand, weil die waren für mich die Biene Maja Pinocchio Coververwender, die verwendet Originalzeichnungen oder Bilder aus den Comics. Und dieses kleine Muck-Cover ist doch, das sieht doch nicht aus wie ein Europa-Cover, das sieht doch aus wie aus einem Disney-Film.
Ja, und das ist auch wirklich ein Unikum. Man hat hier ein Cover eines Buches aus dem Pestalozzi Verlag verwendet. Aber dieses Buch erzählt gar nicht die Geschichte vom kleinen Muck, so wie man sie kennt von der Schallplatte, sondern eine Geschichte, wie der kleine Muck irgendwie Freunde sucht und Freunde findet und unter anderem nämlich auch die Tiere, die mit auf seinem fliegenden Teppich drauf sind. Also wie man auf die Idee gekommen ist, sozusagen aus einem Buch ein Cover zu übernehmen, aber nicht das Buch selber zu vertonen, keine Ahnung.
Das ist ja ein Buch, was demnach eine Mischung ist aus, wie soll man das nennen? Ja, denn dieses Cover, also die Geschichte, die du da gerade erzählst, die in dem Buch vorkommt, klingt ja so, als wenn Puppenjulchen trifft Pinocchio. Aber nein, dieses Cover E222, der kleine Muck, für den Zuhörer, guckt euch das mal an auf unserer Seite, claudius-brack.de. Das sieht aus wie aus einem Disney-Film. Ist überhaupt keine Europa-LP, bis heute.
Ja, es blieb auch eine große Ausnahme, ja.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass von Anfang an diese Schrift, dieses Cooper Black, eingesetzt wurde. Und das ist auch eine Schrift, die ich bis heute mit diesem Label verbinde, die ich sonst nirgendwo wahrgenommen habe, die dann auch hier wirklich fortlaufend eingesetzt wurde. Und man sieht das ja auch bei den Covers von Konrad Halvers Mutter. Auch da ist die Schrift weiter verwendet worden. Allerdings ist da dieser Kopfbalken weggefallen und das Ganze ist dann großflächig, also das Cover ohne diesen Balken. Und deshalb ist es vielleicht auch so auffällig. Erst bei, ich sag mal, Polizeihubschrauber, ist ja kein Kinderhörspiel, aber dann bei Tom Sawyer wird dann auch eine ganz andere Schrift verwendet. Also wirklich auch so fast kinoplakatartige Schrift und dann eben auch ein anderer Zeichenstil, sodass dass die zwei
Ja,
dann auch wirklich
aber
direkt auffallen.
das ist aber insofern auch wichtig, der Hinweis, das sind nämlich die Jugendhörspiele gewesen, wie zum Beispiel auch Siegfried oder die Irrfahrten des Odysseus, die ja auch nicht diese Cooper Black aufweisen. Und wenn man dann zu den Märchen zurückkehrt, und das gilt für die nächsten Jahre, also für die nächsten 2, 3 Jahre, dass die Märchen meistens Cooper Black-Schrift hatten. Und man bei den Jugendhörspielen so ein bisschen großzügiger und individueller war mit der Gestaltung.
Mir ist schon
Hast du
immer aufgefallen, dass die Schatzinsel, die ja nun wirklich keine Kindergeschichte, ja Kinder kann man auch gerade sagen, aber keine Kleinkindergeschichte ist, dass die dieses ja absolute Märchenoutfit hat, ne? Also dieser Balken, diese Cooper-Schrift, obwohl sie ja völlig rausfällt aus der Reihe der anderen und auch relativ brutal ist natürlich.
Ja, also wobei, das ist richtig, also ich glaube, das war eben so die erste Portion, die ersten 12 Hörspielplatten im Rahmen der Kinderserie. Nachher hat man ja auch zum Beispiel die Schatzinsel nicht mehr mit Kinderserie veröffentlicht, sondern mit Jugendserie.
Und im neuen
Also
Cover.
meine The und im neuen Cover. Und meine Theorie ist auch, dass man bei der Veröffentlichung so ein bisschen sich am Alter der Zielgruppe orientiert hat. Diese ersten 12 fangen ja an mit Wunderbare Welt der Musik, Kinderlieder, Gute-Nacht-Geschichten, dann kommen die ganzen Märchen. So Till Eulenspiegel und Hänsel und Gretel. Dann kommt das Wirtshaus im Spessart, was ja nun definitiv kein Kindermärchen mehr ist. Ali Baba und die 40 Räuber, Münchhausen und die Schatzinsel. Das sind nachher schon die etwas für die etwas älteren Kinder. Und dass man das sozusagen einfach nur in einem Bogen veröffentlicht hat, nicht?
Ja.
Ja, und nach dieser Phase wurde es dann das erste Mal auch so ein bisschen professioneller. Die Rückcover waren jetzt durchgehend farbig und 1968 erschien ja Der Schatz im Silbersee und Winnetou 1 bis 3, die dann eben auch schon so einen gewissen Seriencharakter aufwiesen, sowohl auf dem Frontcover wie auch auf dem Rückcover, wo dann die ganze Serie nochmal vorgestellt wurde. Es gab jetzt auch schon regelmäßig Klappentexte zu den Hörspielen, die am Anfang ja meist noch fehlten. Im Jahr darauf gab es 5 Cover-Illustrationen von Benito Tonon und Marion Lange-Heineken. Die Namen werden vielen vielleicht gar nicht so viel sagen. Betroffen sind die Cover Klaus Störtebeker, Roboter R7 außer Kontrolle, Raumschiff UX3 antwortet nicht, die erste Version, und Ivanhoe. Das wichtige Cover aus dieser Phase, das da aber zugehört, ist die erste Aufnahme von Huibu, das Schlossgespenst. Das dürften alle kennen. Und dieses Cover, was ich immer mörderisch unheimlich fand, nämlich wo Huibu seinen Kopf in der Hand hält und die Gräfin Etepetete durch dieses dunkle Schloss flieht, das ist auch von Benito Thonon und Marion Lange-Heineken. Die haben also, auch wenn sie nicht so viel gemacht haben, wirklich einen Fußabdruck hinterlassen, finde ich.
Dass das Cover, also zu einer der erfolgreichsten, laut meines Kenntnisstandes, Europaschallplatten geworden ist, Huibu 1, das ist, da wir ja eingangs sagten, das Cover ist der erste Kaufimpuls und wahrscheinlich auch der maßgebliche. Internet gab es ja nicht. Das Cover ist so fürchterlich und auch so unheimlich, finde ich. Sein Wunder, dass das Eltern gekauft haben, denn Kinderhörspiel ist ja in der Regel eigentlich ein Produkt, wo Zielgruppe nicht gleich Käuferzielgruppe ist. Die Eltern kaufen es, damit die Kinder es hören. Ich hatte das auch als Schallplatte, Huibu, und ich fand das Cover, genau wie du gerade sagtest, wahnsinnig unheimlich. Also das war mir, ich fand das schlimm mit diesem Kopf, den er in der Hand hält, und fand den Kopf richtig ekelhaft, muss ich sagen.
Ja, und der ist ja auch so riesig groß, der Huibu, ne?
Ja.
Also hier so gefühlte 5 Meter.
Ja, und lustiges Detail, Markus kennt das schon von mir, das Treppengeländer rechts, das sieht nicht aus wie ein Treppengeländer, sondern als wenn eine Hand aus dem Keller kommt, die sich da festhält an dem Knauf oben. Das fand ich als Kind immer fürchterlich. Also ein ganz schlimmes Cover. Aber das ist bei UX3 nicht anders. Das finde ich auch ein Cover, das sieht aus, als hätten talentierte Grundschulklasse ein Science-Fiction-Bild gemalt.
Ja, wobei Klaus Störtebeker gefällt mir ganz gut, aber das ist natürlich auch so ein bisschen neutraler.
Ja.
Einher mit dieser Gestaltung ging, dass jetzt man erstmalig auf dem Rückcover Porträts der mitwirkenden Schauspieler abbildete und Konrad Halver und Peter Volken richtig ausführliche Texte für das Rückcover schrieben, zu finden bei den Schauergeschichten und bei Ivanhoe. Keine Regel ohne Ausnahme. In diese Produktionsphase fällt auch diese Aufnahme Dornröschen und Hans im Glück, dieses weitgehend weiße Cover, was in der Mitte dieses ovale Bild aufweist von Dornröschen. Da gibt es weder Fotos der Schauspieler noch beworbene Schallplatten noch eine Inhaltsangabe. Ja, man behielt das 1970-71 bei, diese Abbildung der mitwirkenden Schauspieler. Und es tauchten jetzt vermehrt Zeichnungen auf von einem Künstler oder einer Künstlerin, abgekürzt mit W.S. Da gab es 12 Märchen-LPs, unter anderem sehr typisch Brüderchen und Schwesterchen oder Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. Die Cover werden sicherlich viele kennen. Das waren die Cover für die Kinderserie. Und es gab 3 Cover für die Jugendserie, die mir bis heute alle 3 sehr gut gefallen. Auch da wissen wir leider nicht, wer der Künstler oder die Künstlerin war. Zumindest dürfte der gleiche Künstler verantwortlich sein für Rinaldo Rinaldini, Oliver Twist und Robin Hood. Wobei mir Oliver Twist wirklich gut gefällt. Also das ist zum Beispiel so ein Fall, da verbinde ich das Hörspiel absolut mit diesem Cover, diese düstere Atmosphäre irgendwie.
Das Cover finde ich auch überragend Und ich muss sagen, dass meine These hier erstmalig hart widerlegt wird. Rinaldo Rinaldini, Italiens Antwort auf Robin Hood, so hast du ihn mir vorgestellt, Markus. Super Cover, ganz toll, miserables Hörspiel.
Ja, ich hatte das damals, ich müsste jetzt nachgucken, ich glaube, es ist hinten drauf bei Die drei Musketiere. Und ich habe immer
Absolut.
gedacht, was das für ein tolles Hörspiel sein muss. Das wollte ich immer haben. Als ich in dem Alter war, war das gar nicht mehr im Europaprogramm zu bekommen. Und ich war auch wahnsinnig enttäuscht, als ich dann im Rahmen des Sammelns das erste Mal das durchhörte und dachte, so, und darauf habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet, oder was? Also,
Das
ja.
wird mir noch öfter begegnen, der Effekt, wenn wir weitermachen hier.
1971, 70, 71 gab es noch vier weitere LPs, wo nach Rücksprache mit unserem Kenner Boris Ramon wahrscheinlich auch ein nicht näher bekannter Künstler für folgende Cover verantwortlich ist: Der Graf von Monte Cristo, Die letzten Tage von Pompeji, Ben Hur und Die drei Musketiere, die mir eigentlich alle sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
Ja, Ben Hur ist fantastisch. Also das, man hat im Grunde schon diesen Breitwand-Kinofilm im Kopf, wenn man das Cover sieht. Also ich finde es ganz toll gemacht.
Ja, finde ich auch. Das ist wirklich, das hat Filmplakatniveau, finde ich auch sehr, sehr gut.
Anekdote am Rande, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, sonst ja. Ich hatte früher Pompeji auch nur so als Reklamecover hinten drauf. Und die waren ja relativ klein. Also da konnte man ja nicht wirklich viel erkennen. Also man konnte den Schriftzug lesen, die letzten Tage von Pompeji. Und man konnte erkennen, dass im Vordergrund dieses Liebespaar steht, ein Mann und eine Frau. Und ich habe immer gedacht, dass die beiden verliebt sind und er irgendwie in den Krieg muss oder was auch immer. Ich habe immer gedacht, er sei Pompeji. Dass die sich jetzt trennen müssen und er jetzt irgendwie, dass diese Liebesbeziehung auseinandergerissen wird.
Harter
Sehr
Stoff.
schön. Ja, aber ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich dann sehr, noch ein sehr kleiner Stöpsel war, ja.
Das Cover verbinde ich für ewig auch mit einer Enttäuschung, wie du bei Rinaldo Rinaldini hattest. Denn ich habe das erst durch dich, Markus, also auch vor einem Vierteljahrhundert ungefähr, in die Hände bekommen. Ich wusste gar nicht, dass es die Produktion gibt. Die, Markus, korrigiere mich, die wird auch nicht oft beworben, glaube ich, hinten drauf. Und ich bekam die und war völlig, es gibt die letzten Tage von Pompeji als Europa-Hörspiel. Wow, wie muss das wohl sein? Ich hoffe, jetzt spoilere ich nicht oder enttäusche irgendeinen der Hörer unseres Podcasts, aber es ist faktisch eine Liebesgeschichte, wo ein bisschen Betrug drin vorkommt, aber das Erdbeben etc., der Untergang ist also ein Randaspekt, möchte ich mal höflich formuliert sagen.
Das ist aber im Roman meines Wissens genauso. Da ist sozusagen der Untergang Pompejis letztendlich auch nur sozusagen die Kuppel über dem Ganzen.
Okay.
Die Handlung ist nicht berauschend. Und warum das so ein Weltroman, ein Klassikerroman geworden ist, weiß ich auch bis heute nicht.
Ich glaube, ich assoziierte das einfach mit dem Film Erdbeben, den ich vielleicht etwas zu früh gesehen habe als Kind und
Ja,
hoffte auf
nö.
ikonische Katastrophenszenen in akustischer Form.
Naja, immerhin muss man sagen, dass die halbe Besetzungsliste dieses Hörspiels in Reinhild Schneider verliebt ist, was für mich natürlich der Produktion einen ganz besonderen Reiz verleiht.
Ja.
Ja. Aber das Hörspiel ist ja trotzdem fantastisch gemacht. Also ich muss sagen, das gehört zu den wenigen, die ich nämlich nicht hatte als Kind von diesen Abenteuerhörspielen, die ich aber einfach atmosphärisch und von dieser Sprecherleistung ja ganz toll finde. Also es ist vielleicht nicht so spannend, aber da sind Profis am Werk. Aber wir waren ja bei den Ja.
Covers.
Ja, genau, zurück zu den Covers. Es gab nämlich noch zwei, die unbedingt Erwähnung finden müssten aus dem Jahr 1970, Entschuldigung. Und zwar sind das die beiden damals für Erwachsenenohren produzierten Hörspiele Django, ein Sarg voll Rache und Dracula, Jagd der Vampire. Illustrator dieser beiden LPs war Holm von Zettritz. Und diese Cover weisen insofern eine Besonderheit auf, weil man die ganze Coverhülle jetzt dem Frontcover entsprechend anpasste. Also bei Dracula ist das so, dass das rückwärtige Cover komplett in Schwarz gehalten ist und nur ein großes Porträt von Charles Renier neben der Sprecherliste zu sehen ist, keine beworbenen LPs. Weil es damals ja so, im Grunde war das ja, waren das ja Produktionen für die Erwachsenenserie. Man hätte sozusagen unten dann Kinderhörspiele bewerben müssen. Und das Gleiche gilt für Django. Also auch da gibt es so gar kein Sprecherfoto, da hätte man Helmut Lange nehmen müssen. Aber auch da ist das rückwärtige Cover dem Frontcover so farblich angepasst.
Mir fällt dazu etwas ein, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, Markus.
Ja, natürlich.
Es ist mir noch nie so bewusst gewesen, dass diese beiden Cover, klar, das waren offensichtlich Erwachsenenproduktionen. Man hat ja bei Dracula sich entschieden, dass man den Sprecher der Hauptrolle, Charles Renier, dort quasi als Dracula abbildet. Und bei Django hat man ja ganz offensichtlich den Schauspieler des Kinofilms, Franco Nero, abgebildet hier, den man nachgemalt hat. Das ist mir jetzt erst gerade bewusst geworden, erstmalig. Warum hat man bei Dracula denn nicht versucht, Christopher Lee zu zeichnen oder aber bei Django Helmut Lange in das Gewand eines Cowboys zu stecken? Das
Also
ist.
das wird wahrscheinlich nur Holm von Zettritz wissen. Also ich denke mal, dass man, ja, das stimmt eigentlich auch nicht. Ich denke mal, vielleicht war Franco Nero einfach viel mehr mit dieser Rolle verbunden. Christopher
Noch
Lee
mehr
war
als
zwar auch,
Lee ist Dracula?
ja, gut, es gab ja auch Filme mit Bela Lugosi und so, aber die Frage ist durchaus gerechtfertigt. Also warum man da nicht versucht hat, Christopher Lee nachzuzeichnen. Nicht?
Okay, das fiel mir nur gerade auf, wie ich sie hier gerade vor mir habe.
Ja, das war so ein bisschen die Ära Brack und Halver. Jetzt sind wir schon im Jahr 1972. Heike-Line Körting und Dagmar von Kurmin übernehmen die Regie für die Kinderhörspiele, also Körting und Jugendhörspiele Kurmin. Und die Cover werden jetzt doch etwas professioneller. Offenbar hatte man sich so ein bisschen warm gelaufen mit den ganzen Veröffentlichungen. Und es gab ja auch diese, dann ab 72 für 3 Jahre, diese Reihe Europa Exquisit, wo man ja lizenzierte Stoffe vertonte, also zum Beispiel die Honey und Nanny-Geschichten, dann Perry Rhodan, Felix, dieser offenbar lustige Kater oder vermeintlich lustige Kater, Captain Knaller und so weiter. Da hat man natürlich die Cover von den originalen Heften und Büchern übernommen.
Ja, das war
Und
Bastei
dazu.
Verlag Comics und Schneiderbücher, ne?
Genau, und da tauchen ja das erste Mal jetzt, was das angeht, auch Zeichnungen von Nicolas Moras auf, zu dem wir ja gleich noch kommen. Und auch Cover von Hans Möller, der das erste Mal 1972 für die Orient-Reihe die Cover entworfen hat, nämlich beginnend mit der Geschichte in den Schluchten des Balkan. Und ab da hatte man ja Hans Möller sozusagen ganz, ganz oft verpflichtet. Bevor wir jetzt zu den beiden Illustratoren kommen, vielleicht noch ein Wort zu den Rückseiten der Cover. Ja, man hat wohl versucht, kindgerecht zu sein, bunte Farben zu verwenden. Und da wir in den frühen 70er sind, sind es knallbunte Farben. Man hat also überhaupt keine Rücksicht mehr genommen auf Muster und zusammenpassende Farben. Ja, auch ganz oft die Komplementärfarben. Das war ja völlig egal. Also lila und grün und solche Geschichten, alles immer schön nebeneinander geknallt. So ein bisschen so wie früher auch die Tapeten in den 70ern aussahen.
Genau das wollte ich gerade
Wie
sagen. Du hast mal
alles.
zu mir gesagt, genau, du hast mal gesagt zu mir, Markus, die Cover sehen hinten eigentlich aus wie die Wohnzimmertapeten in den 70er-Jahre-Fernsehserien damals.
Ja, also das erinnere ich zwar gar nicht, dass ich das gesagt habe, aber ich finde, das ist durchaus angebracht, dieser Vergleich. Also,
Ja, als
ja, vielleicht noch
Beispiel möchte
ein
ich nur mal
Wort.
der Froschkönig nennen. Wenn man die Platte umdreht, lila und ein schlimmes Mintgrün, ist wirklich eine Verletzung des Augens. Also,
Du meinst
ja,
die
ist anders.
Neuauflage?
Ja, natürlich, ja.
Ja. Also das, ich hatte mir auch König Drosselbart notiert, das ist die 2026, die hinten also auch mit einer ähnlich irren Farbkombination aufwartet. Kommen wir zu den angesprochenen Illustratoren, weil jetzt hatte man sich bei Europa so ein bisschen darauf eingeschossen, bestimmte Illustratoren immer wieder heranzuziehen. Und hier zunächst mal, weil, ja gut, die sind beide 72 rausgekommen, aber fangen wir mal an mit dem Illustrator Hans Möller. Carsten, du hattest dich so ein bisschen auf Hans Möller eingeschossen und eingelesen.
Ja, zu den meisten Illustratoren haben wir ja leider nicht viel Hintergrundinformationen zu Hans Möller, doch zumindest etwas. Seine Nachfahren pflegen da auch eine eigene Homepage, da kann man sich dann auch noch so ein bisschen vielleicht reinlesen oder noch ein paar Bilder anschauen. Also sehr bezeichnend ist, dass dieser Orientzyklus nach Karl May, nämlich nach drei Covern, ein völlig neues Outfit bekommen hat. Denn da hat man eben auf Hans Möller als Maler und Zeichner zurückgegriffen. Da kam er sozusagen zum Label Europa dazu. Und damit beginnt die Phase, dass man hier ja gerade Wild-West-Hörspiele, Karl May, wie auch immer, von Cooper, den Pfadfinder und so weiter, sehr realistisch dargestellt hat und sehr actionlastig. Ich kann was sagen zu dem Hans Möller, und zwar, er ist gebürtig 1914 in Bremen und wechselte dann später nach Hamburg. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt gewesen, der Umstand, warum Europa, ja, Dr. Beuermann, Heikeline Körting auf ihn zugekommen sind. Ja, und daraus ergab sich ja eine sehr lange Zusammenarbeit. Also, das ist ein ganz großes Kapitel in dieser Covergeschichte. Und das umfasst letztendlich die Karl-May-Hörspiele von Dagmar von Kurmin, bis auf diese drei genannten mit den Fotocovers, also 1972. Dann die Neuauflage der Winnetou-Reihe 1975, komplett von Hans Möller gezeichnet. Huibu bis auf Folge 1 durchgehend. Die Hexe Schrumpeldei, Commander Perkins und ach, Kung Fu, Black Beauty. Und man kann da noch etliche aufzählen. Und ja, es fallen einem eigentlich fast gar nicht irgendwelche Cover ein, die irgendwie vielleicht nicht so, ja, ansprechen. Also Hans Möller hat hier sehr viele Cover geprägt und letztendlich auch vielen Hörspielen ein Gesicht gegeben. Wahrscheinlich oder nach unseren Recherchen ist Commander Perkins Folge 9 das letzte Cover, was von ihm stammt bei Europa. Er hat nebenher auch für andere Labels gezeichnet, vor allen Dingen eben auch Abenteuerhörspiele. Und ja, ich würde vielleicht noch empfehlen, nebenher als Hingucker die Jules Verne-Hörspiele bei Poli, die auch von Dagmar von Kurmin herausgegeben wurden. Und das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass diese Verbindung weiter bestand. Denn ich denke mal, dass Dagmar von Kurmin sozusagen dieses Erfolgsrezept Optik Hans Möller, Inhalt Dagmar von Kurmin sozusagen weitertragen wollte. Ja, und die Arbeit zwischen Europa und Hans Möller endete 1980 nach unseren Recherchen. Und wahrscheinlich hängt es einfach damit zusammen, dass er aus Hamburg weggezogen ist. Denn danach lässt sich auch kein anderes Hörspielcover mehr, auch von anderen Labels mehr finden, das er gezeichnet hat.
Man muss einfach sagen, Hans Möller ist der meistbeschäftigte oder verwendetste, auftauchendste Coverkünstler bei Europa. Er hat 85 von denen, wir sprechen immer von ungefähr 500, Produktionen gemacht. Das entspricht ungefähr 17%. Damit ist er der fleißigste von allen gewesen und der am meisten eingesetzte, glaube ich jetzt einfach mal. Und das war wirklich ein anderes Level auf einmal. Also ich möchte da jetzt gar nicht einzelne hervorheben, wie du schon richtig sagtest, in meinen Augen, Carsten. Die Cover von ihm waren alle gut. Egal wie das Hörspiel ist, die Cover waren spitze. Vor allen Dingen im Vergleich, wenn man sich anguckte, was teilweise vorher bei Europa veröffentlicht wurde und auch was zu der Zeit andere Labels für Cover verwendeten. Ich verwende da gerne oder verweise da gerne auf frühe Maritim-Produktion oder ähnliches. Das war schon teilweise arg schlimmes, talentierte Grundschulniveau, was da
Ja.
auf den Markt kam.
Ja, zu Hans Möller ist einfach zu sagen, dass er durch seinen Werdegang über das Zeichnen von Comic-Covers oder Filmplakaten und Ähnlichem sozusagen das Auge gehabt hat, irgendeine Handlung auf den Punkt zu bringen. Also sozusagen so ein Kernmotiv im Vordergrund, wie bei den Schluchten des Balkan. Und im Hintergrund bröckelt dann irgendwo Gestein von oben, was sehr atmosphärisch ist, ja, und sehr gut gezeichnet sowieso. Für mich gehören diese Cover zu den besten, was ja in der LP-Ära entstanden ist.
Aber kommen wir noch zu dem nächsten Illustratoren, den wir angesprochen haben, zu dem Holger aufgrund seiner Vorliebe für Hanni und Nanni und Burg Schreckenstein sicherlich eine besondere Beziehung hat, nämlich Nikolaus Moras, der ja in erster Linie die Schneiderbücher illustriert hat, aber teilweise wurden die, glaube ich, original übernommen, manchmal sind sie nachgezeichnet, aber auf alle Fälle hat sich Holger ein bisschen um Nikolaus Moras gekümmert.
Ja, und ich möchte vorweg sagen, ich kann mich an keinerlei Präferenz von Hanni und Nanni Schallplatten irgendwo erinnern. Ich distanziere mich von der Aussage.
Aber du bist textsicher, was die Folgen angeht, mein Freund.
Nein.
Hallo? Hallo?
Carsten, hier ist der Moment eines sauberen Schnittes. Nein, also kommen wir zurück zu Nikolaus Moras. Ich finde, ein ganz toller Zeichner, Illustrator, wie man immer es nennen möchte. Er hat 22 Cover für Europa designt, beziehungsweise hat er sie gar nicht für Europa designt, sondern er war maßgeblich beim Schneiderbuch Verlag, den sicherlich alle unsere Hörer kennen, beziehungsweise die darin veröffentlichten Buchreihen. Für diesen Verlag gestaltete er die Buchcover und die 22 LPs, die zu Europa-Hörspielen führten, auf Basis dieser Schneiderbücher, übernahm seine Buchcover. Er selber ist 1936 geboren und 2017 verstorben in München. Also erst im Verhältnis zu vielen anderen Personen, die wir hier besprechen, erst wenige Jahre tot. Und er machte eigentlich neben seiner Design- und Illustratorentätigkeit maßgeblich war er wohl der Haus- und Hof-Cover-Designer für die Schneider-Bücher, wo er sowohl die Cover als auch die Inlet- oder in den Büchern, in den Geschichten verwendeten Zeichnungen gestaltete, die dann in der Regel schwarz-weiß waren. Auch für andere Labels war er wiederum auch aktiv, auch wiederum das Poly-Label. Dort vertonte, oder vertonte ist Quatsch, dort gestaltete er zum Beispiel die Captain Conny-Serie. Und er war auch bei dem anderen Hamburger Label Maritim aktiv. Da hat er die Enid Blyton-Einzelhörspiele gemacht, die ganz nur am Rande in der Regel gar keine Enid Blyton-Geschichten waren. Zum Beispiel tolle Geschichten wie Das Geheimnis der Klippenburg, ein Hörspiel, was zumindest Markus und ich jedem sehr empfehlen möchten. Ja, und viele andere bei Maritim, wie gesagt, Enid Blyton Einzelhörspiele von ihm oder zum Beispiel auch vom Schneiderbuch bei dem Plattenlabel Unsere Welt lizenziert, die Dolly-Geschichten, die Mädchenbuchserie, auch eine Internatsgeschichte. Auch da hat er die Cover gemacht für Schneiderbuch und demnach auch bei dem Plattenlabel Unsere Welt. Ja, es sind 22 Arbeiten, die möchte ich hier nicht aufzählen. Es ist aber schnell gemacht, denn es sind 12-mal Hani und Nani, es sind 5-mal die schon in der letzten Folge besprochenen Schreckenstein-Hörspiele, es sind 4 Tina und Tini-Schallplatten und die Einzelproduktion Molle wird Fotomodell, wo ich gleich hinzusagen möchte, ich möchte keine Podcast-Folge zu Tina und Tini oder Molle wird Fotomodell aufnehmen.
Ich hatte mir das schon notiert. Wieso, was machen wir denn nächstes Mal?
Ja, dazu kommen wir später. ja, nein, so viel über Nikolaus Moras. Wie gesagt, 22 Cover, aber nicht gestaltet, sondern Adaption seiner Schneiderbuchillustrationen. Und ich glaube, seine aktive Zeit beschränkt sich auch auf die 70er. 72 kamen die ersten Hani und Nani Hörspiele von ihm. Und es endet dann, glaube ich, mit Tina und Tini 1980 rum, glaube ich, kamen die raus.
Könnte hinkommen, ja.
Ja, okay.
Ja, in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, kamen natürlich auch viele andere Cover raus, außer von Hans Möller oder Nikolaus Moras. Also da gab es verschiedene Illustratoren bei Europa. Wir müssen das so ein bisschen zusammenfassen, sonst müsste man jetzt auf zu viele einzelne Cover eingehen. Wir steigen wieder im Jahr 1976 ein, wo man jetzt tatsächlich anfängt, ein bisschen individueller zu werden. Und den markigen Beginn setzt 1976 das Cover zu Dracula, die Geschichte des berühmten Vampirs. Dieses schwarze Cover mit diesem großen Dracula-Konterfei auf der rechten Seite. Ich denke, die Schallplatte wird sich bei fast allen Hörern der Generation gedreht haben. Und hier kommt ein Künstler ins Spiel, der dann auch weiter für Europa tätig ist und vornehmlich Abenteuer-Hörspiele illustriert, und zwar Olof Feind, der unter dem Künstlernamen Van Find verschiedene Cover entworfen hat. Wer sich ein bisschen über Olof Feind belesen möchte, er hat eine eigene Homepage im Netz unter www.olof-feind.de. Die Eckdaten von ihm sind geboren 1947 und er kam als gelernter Schriftsetzer, als Layouter und Grafiker letzten Endes zur Illustration, machte sich 1976 selbstständig. Viele seiner Arbeiten entstanden im Airbrush-Verfahren. Und die wichtigen Cover, die man sicherlich mit dem Europa-Label verbindet, ich zähle jetzt nur die auf, die für mich besonders beeindruckend sind, ist eben, wie erwähnt, Dracula, die Geschichte des berühmten Vampirs, dann Rätsel um die grüne Hand, das Gespenst vom Schlosshotel, 20.000 Meilen unter dem Meer, Frankensteins Sohn und Dracula trifft Frankenstein. Wie gesagt, das ist keine abschließende Liste. Aber zumindest musste er erwähnt werden, weil er ja doch relativ viel und wie ich finde auch unheimlich gut illustriert hat.
Ja, unbedingt. Also wenn man es runterbrechen müsste, von den rund 500 Produktionen hat er das beste Europa-Plattencover gemalt, designt, gestaltet. Und ich glaube, das ist auch jedem klar, das ist für mich Dracula, die Geschichte des berühmten Vampirs. Da würde ich das Wort Meisterwerk wirklich in den Mund nehmen wollen. Das ist an Atmosphäre und für mich als kleiner Stöpsel an Achtung, Unheimlichkeit nicht zu übertreffen. Das haben wir ausgiebig auch in Folge 11 von unserem Podcast, als wir über die Dracula-Hörspiele bei Europa sprechen, bereits zelebriert. Es ist ein Meisterwerk.
Es hat sogar Eingang gefunden bei einer Geisterbahn, und zwar auf dem Hamburger Dom. Wer das jetzt hier nicht kennt, der Hamburger Dom ist ja ein Volksfest. Das ist ja keine Kirche, sondern ja, wie nennt man das, Kirmes oder was weiß ich, in anderen
Rummel,
Orten.
Jahrmarkt.
Jahrmarkt in Rickelsheim.
Ja, genau.
Und da gab es eine Geisterbahn, eine, wie ich meine, sogar mehrstöckige, wo dieses Dracula-Profil nachgezeichnet worden
Ja,
war.
ja, ja.
Sehr, sehr beeindruckend. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Also das war ja riesengroß dann halt.
Da gibt es eine Anekdote bei Olaf Feind zu dem Cover Detektiv Klipper unter falschem Verdacht. Ich weiß nicht, ob das oft beworben worden ist, hinten drauf, die Produktion. Ich wollte die immer haben als kleiner Junge, hatte sie nicht und fand das unglaublich toll, das Cover. Ich hatte mir sonst was vorgestellt, was das für ein packender Krimi sein muss mit diesem Detektiv Klipper. Und fand das so toll und spannend und unheimlich, dieses Bild da bei Nacht irgendwo im Hafen. Wahnsinnig gut. Umso schlimmer fand ich den zweiten Teil von Detektiv Clipper, die Entführung. Mehr 70er kriegt man gar nicht in einem Cover abgebildet. Es sind so schlimme Farbübergänge. Rosa trifft hellblau, trifft ein schlimmes Grün, grauenhaft. Und der
Ja.
Effekt war dann leider, dass ich dieses Cover so hochgepeitscht hatte in meinem Kopf, so überglorifiziert. Als ich die Produktion dann später hörte, war so ein bisschen, und darauf habe ich jetzt jahrelang gewartet. Das ist eigenartig. Stichwort Rinaldo Rinaldini, wie bei dir vorhin, Markus. Also das Hörspiel konnte gar nicht mehr so gut werden, wie dieses Cover in meinem Kopf geworden war über die Jahrzehnte.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle jetzt auch noch einfügen, dass die Rückseiten der Cover nun auch so ein bisschen individueller gestaltet wurden. Also man hatte in den, wie angesprochen, in den Jahren so 72 bis 76 hatte eigentlich jede Schallplatte so eine ganz individuelle Rückseite, die eigentlich mehr so aus grafischen Elementen bestand. Und man begann also 76 für mich relativ deutlich mit dem Dracula-Cover jetzt doch so ein bisschen mehr sich mit der Produktion und dem Inhalt auseinanderzusetzen. Also die Dracula-Platte ist ja auch rückwärtig komplett in Schwarz gehalten, dann wieder dieses Charles-Renier-Foto, was ja auch schon auf der Ur-Dracula abgebildet war. Und nun fingen die Rückseiten an, so ein bisschen Bezug zu nehmen auf die vertonte Geschichte. Also Beispiele sind hier Rätsel um die grüne Hand, Rätsel um den geheimen Hafen, Mein Freund der Schavano oder auch die Commander Perkins Platten, die dann hinten so, ich sag mal, am Anfang noch relativ verhalten, aber mit steigender Folgenzahl so eine leicht Computer-Science-Fiction-mäßig anmutende Illustration aufwiesen. Und das gipfelte dann in diese Phase, also ich sag mal so auch zum Beispiel die Flusspiraten des Mississippi, da ist dann ja so ein Flussdampfer hinten drauf zu sehen und das Ganze sieht aus wie so ein, ja, wie so ein altes Dokument so ein bisschen. Und als dann 1977 so diese Individualhörspielphase endete mit so Einzelhörspielen, mit diesen einzelnen, ja, die ohne Serie vertont wurden, begann man 1978 jetzt jeder Serie so ein richtiges festes Outfit zu geben. 78 ist eigentlich so der Beginn der Serien bei Europa. Und eine der nachhaltigsten Serien war zum Beispiel Fünf Freunde, wo man ja direkt auf diese, ja, so, also auf das Aussehen dieser Kinder aus der Fernsehserie, die 1978 auch schon ausgestrahlt wurde, Bezug nahm und die Cover jetzt richtig so gestaltete, dass die Kinder, die Käufer oder auch die Eltern sich sofort an diese Fernsehserie erinnert fühlten. Und da war ja auch mal so wie so ein kleiner Bildschirm drauf zu sehen, dann auf dem Cover, wo vorne drauf stand, mit den originalen Sprechern der, in den Hauptrollen die Originalsprecher der Fernsehserie oder irgendwie sowas in der Art. Und man hatte hier relativ konsequent für diese Folgen eine Künstlerin engagiert, mit der Holger sich wieder ein bisschen mehr beschäftigt hat, und zwar Antje Rabausch. Holger, dann hast du jetzt das
Ja,
Wort.
das ist leider so viel, wie man über Olaf Feind rausfinden kann, denn der hat eine eigene Homepage und er wohnt ja auch, wie ich in der Recherche herausfand, hier, ich will nicht sagen um die Ecke, aber keine 15 Minuten von hier entfernt. So wenig wissen wir über Antje Rabausch und haben auch im Netz nur herausgefunden, sie lebt bis heute in Hamburg, Antje Rabausch-Keibel. Sie betreibt ein Atelier in Hamburg und trat nie wieder bei anderen Covern oder anderen Labels, laut unserer Recherche, irgendwo in Erscheinung. Also das war eine einmalige Sache, dass sie für die fünf Freunde ja, verpflichtet, engagiert, wie auch immer wurde. Und gestaltete diese 16 LP-Cover, dann auch die noch folgenden 5 MCs und das nur am Rande, auch als, ich glaube, Ende der 80er die Fünf-Freunde-Serie neu gestartet wurde mit neuen Büchern und die Folgen 22 bis 29 erschienen, machte sie auch dafür die Cover noch, laut unserer Recherche. Aber das war es dann auch. Dieser, wie ich finde, sehr bunte, helle, fröhliche Zeichenstil mit sehr hellen Farben und sehr positiv. Weiß ich gar nicht, ob man das über Bilder sagen kann. Der war einmalig in dem Falle und sie hat weder bei Puli Maritim noch bei Europa jemals wieder irgendwelche Hörspielcover gestaltet. Was eigentlich schade ist, denn ich fand die extrem, ja, schön, möchte ich eigentlich sagen, die Cover. Ich fand die gut. Die passten sehr zu der Atmosphäre, die diese Hörspiele transportieren. Vielleicht auch, weil der immer gut gelaunte Lutz Mackenzie der Erzähler
Ich
ist.
wollte gerade sagen, das ergänzt sich auch so, diese fröhlichen Cover und dann
Ja.
dieser ständig lächelnde Lutz Mackenzie. Also Hut ab, ich fand das super, was er da abgeliefert hat.
Ja,
Aber das entsprach sich so auch, ja.
absolut. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich dieses, klar, unsere regelmäßigen Hörer wissen, dass ich Fünf Freunde verfolgen, die Strandräuber als Riesenfan sehr, sehr, sehr schätze. Dieses Cover habe ich stundenlang angucken können, obwohl da nun wirklich nicht viel drauf passiert. Aber das war mir irgendwie scheinbar egal. Das finde ich sind wahnsinnig gelungene, gute Cover, auch aus der Sicht eines heute dem Personalausweis nach Erwachsenen. Gut gelungene Cover für Kinder- oder Jugendhörspiele. Die vermittelten einfach echt Atmosphäre. Also, wenn ich die gesehen habe früher, war das Quengeln sicherlich groß bei meinen Eltern. Ich möchte eine haben, weil diese Cover einen wirklich ansprachen, fand ich. Da passte so alles zusammen. Die Titel waren gut, man wusste, was die fünf Freunde sind. Diese Bilder waren ja schön. Das war schon eigentlich schade, dass die nicht mehr gemacht hat. Der Stil gefällt mir gut. Und ihr?
Ja, kann ich alles unterschreiben. Ich fand das auch sehr, sehr ansprechend. Es strahlte schon so gute Laune aus. Die Farben waren eigentlich ja auch mal tendenziell eher freundlich. Klar gab es auch mal hier und da dunklere Cover, gerade jetzt die Strandräuber, aber ansonsten, ich denke jetzt so Fünf Freunde als Retter in der Not oder auch, nun mochte ich damals das Hörspiel sehr gerne, Fünf Freunde im Zeltlager, so diese fröhlichen, freundlichen Farben, diese nett lächelnden Kinder, das war schon gut gemacht.
Ja, ich möchte da gerne noch auf Fünf Freunde auf dem Leuchtturm verweisen. Also die strahlt ja wirklich, die ist sowas von hell, die Platte, die kann Raum erhellen. Aber das fand ich einfach wirklich schöne Bilder. War gut. Carsten, Fünf Freunde und
Ja,
du? Keine Ehe?
ich hatte ja nur eine Fünf-Freunde-Kassette als Kind und auf den Kassetten waren die Cover eben nur ein Bruchteil so groß.
Ja.
Ja, wie bereits angesprochen, herrschte ab 1978 dann so die Serie vor bei den Europaproduktionen. Es gab noch ganz wenige Einzelhörspiele, wo ein auch für uns leider nicht weiter bekannter Zeichner oder eine Zeichnerin tätig wurde. Die Werke erinnern mich persönlich sehr an die bereits erwähnten Cover für Oliver Twist, Rinaldo Rinaldini und Robin Hood von 1970-71. Und die Cover, die wir meinen, sind Goldrausch in Alaska, Das Spukhaus, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Die Kinder des Captain Grant Teil 1 und 2 sowie Der Stahlelefant. Da sind uns leider überhaupt keine Daten bekannt. Wir konnten auch nicht herausfinden, von wem die Cover stammen. Mir persönlich gefallen die gut. Ich mag diesen etwas verwaschenen, nicht so mit so klaren Trennlinien versehenen Zeichenstil sehr gern. Und finde zum Beispiel Reise zum Mittelpunkt der Erde finde ich sehr schön. Und ich weiß nicht, wie es euch mit den Covern geht.
Also ich hatte als Kind Goldrausch in Alaska und der Stahlelefant und ich finde beide ganz toll. Zufälligerweise sind ja mehr oder weniger auf beiden Cover irgendwelche Tiere drauf. Das eine ist allerdings aus Stahl, aber ja, das ist, soweit ich weiß, hat die Erzählung der Stahlelefant eigentlich auch einen anderen Titel im Original, aber man hat eben das den Stahlelefanten genannt und das, dieses Viech dann auch gleich abgebildet und das ist ein ganz tolles Cover geworden, auch so von der Farbgebung her. Und Goldrausch in Alaska finde ich auch wirklich sehr gut gelungen.
Ich hatte keine davon hatte ich, als ich Zielgruppe war und finde den Coverstil aber auch gut. Also gefällt mir. Ist schön. Es hält mit bei den großen drei bei Europa, die für mich Hans Möller, Nikolaus Moraus in Anführungszeichen und Olaf Feind heißen. Aber die von diesem Herrn oder Frau unbekannt, gelungen. Absolut. Passt.
Ja, und 1979 startete dann eine Hörspielreihe mit deren überragendem Erfolg, wo auch keiner gerechnet hatte, nämlich die drei Fragezeichen, wo ja die Covergestaltung von den Büchern übernommen wurden, wie sicherlich allgemein bekannt, Illustratorin Eiga Rasch. Und damit wurde so letztlich, glaube ich, am deutlichsten eine Parallelveröffentlichung im Hörspielsektor im Vergleich zur Buchreihe vorgenommen. Da fanden nämlich kaum noch Veränderungen statt, abgesehen natürlich von dem Format, weil eine Schallplatte eben quadratisch und ein Buch eben nicht quadratisch war.
Was?
Ja, ich wollte es nur sagen. Ich wollte es nur sagen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass wir uns den Künstlern, die jetzt Originalvorlagen entworfen haben, nicht so ausführlich widmen wollen, weil es eben dann nicht so wirklich um Europa-Cover geht, sondern weil das übernommene Illustrationen sind. Aber angesichts dieser Präsenz, dieser Reihe, die drei Fragezeichen, wollten wir auf alle Fälle bei Eiga Rasch eine Ausnahme machen. Und dafür kriegt nochmal Carsten das Wort.
Ja, kommen wir zu Eiga Rasch. Eiga Rasch dürfte wohl allen unseren Hörern ein Begriff sein, vielleicht nur nicht mal dem Namen nach, aber doch ihren Werken nach, denn sie ist die Hauptillustratorin der drei Fragezeichen-Bücher und damit auch der Hörspielreihe. Ja, sie ist 1941 in Stuttgart geboren worden und hat schon früh angefangen, Kinderbücher zu illustrieren. Dann kam sozusagen der Glücksgriff, nämlich nachdem die drei Fragezeichen-Reihe in Deutschland aufgelegt wurde, ja, waren so zwei, drei Bände erschienen und der Verlag war nicht ganz zufrieden mit den Veröffentlichungen und dann fiel auf, dass ja Eiga Rasch ja einen gewissen Stil hatte, den man verwenden konnte und so wurden dann alle drei Fragezeichen Buchcover von ihr ja gezeichnet, auch teilweise in mehreren Variationen über die Jahre. Und so griff man dann, als bei Europa 1979 die Reihe eröffnet wurde, die Hörspielreihe, auch auf die Buchcover zurück, sodass dann mehr oder weniger eins zu eins die Buchcover zu LP-Covern wurden. Und ja, sehr einprägsam ist eben dieser schwarze Rahmen, der dann ein Motiv einfasst. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat sie 29 der 30 Cover geliefert, nämlich mit Ausnahme der Musikfolge 29. Und sie hat dann ja noch im MC- und CD-Zeitalter bis 1999, nämlich bis Folge 89, weiter Cover geliefert.
Eine Frage dazu. Hat sie die nackten Bilder, sage ich jetzt mal, also nur den Inhalt des Bildes gemalt oder ist sie auch verantwortlich für den schwarzen Rahmen? Weiß man das? War sie das Gesamtwerk oder nur das Bild auf dem Cover?
Also nach meinem Wissensstand gehört dieser schwarze Rahmen dazu, den hat sie mitentwickelt. Und ich glaube
Okay.
auch, letztendlich werden die Bilder ja getragen durch diesen Kontrast. Nicht? Wenn man die Bilder ohne diesen schwarzen Rahmen sieht, und ja auch die Schrift ist ja auch unterlegt damit, die Titelzeilen, sodass das halt eine spezielle Wirkung hat und dann auch ja schon so nach Krimi aussieht irgendwo. Nicht? Das hat eben
Ja.
diese Wirkung und ja, über die einzelnen Motive lässt sich jetzt vielleicht streiten oder wie nah die jetzt dem Inhalt der einzelnen Buch- oder Hörspielfolge kommen. Aber sie sind eben unverkennbar bis heute. Das ist, glaube ich, ja, einmalig auch in dieser ganzen Hörspiel- und Buch, ja, Veröffentlichungsreihe.
Also nach meiner Kenntnis ist es tatsächlich so, dass dieses ganze Konzept von Eiga Rasch stammt. Also auch dieser schwarze Rahmen, die weiße Schrift, dann diese verschiedenen Fragezeichenfarben und so weiter. Und ja, ich muss mich Carsten anschließen. Ich hatte mal so bei einem Versuch, so einen kleinen Bilderrahmen zu basteln, dann tatsächlich, ja, mag jetzt so ein bisschen brutal klingen, aber ich hatte dann die Bilder aus diesem schwarzen Rahmen ausgeschnitten. Und ich muss sagen, sie verlieren richtig, wenn dieser schwarze Rahmen nicht da ist. Und auch die ersten Illustrationen von ihr, wer die kennt, also die sind ja dann für die Schallplatten nicht verwendet worden, aber so dieses erste Cover vom unheimlichen Drachen zum Beispiel oder auch vom seltsamen Wecker. Also das würde ich jetzt sagen, ich bin jetzt, was das Grafische angeht, nicht besonders talentiert, aber ohne diesen schwarzen Rahmen sind das schon für mich sehr einfache oder, naja, einfach ist wieder das falsche Wort, aber so ein bisschen enttäuschende Cover. Also wen es interessiert, sofern es Alternativcover gab, sind die auch bei uns auf der Homepage claudiusbrack.de bei der jeweiligen Folge auf der Seite Randinformationen immer festgehalten. Also ich glaube, dass schon dieses Gesamtkonzept mit dem schwarzen Rahmen ganz wichtig ist, dass das die Cover trägt. Und man hat ja auch dann bei Europa die Rückseiten der Schallplattencover dann ja auch komplett in Schwarz gehalten mit weißer und hellblauer Schrift und so. Also man ist da schon sehr auf dieses ganze Design eingestiegen.
Ja.
Möchte ganz kurz
Ja.
nochmal auf den unheimlichen Drachen eingehen, denn wenn man sich da das erste Buchcover anguckt, und du hast das ja eingebaut, als wäre es auch als LP erschienen auf der Homepage, das ist wirklich, also das ganze Hörspiel verliert damit per sofort. Der Drache ist nicht unheimlich, er sieht aus, als wäre er in der Augsburger Puppenkiste abgehauen. Und er hat mehr was vom Urmel als von einem
Ja, das
Drachen.
stimmt. Ja, das stimmt.
Also die Motive sind ja eigentlich auch so naive Malerei, ne? Also viele sind gar nicht dreidimensional angelegt und sehr simpel halt wie gesagt, ikonisch. Das ist sehr interessant. Das ist auch irgendwo einmalig, sage ich mal, in dieser Kombination schwarzer Rand und ja, griffiges Bild, sage ich mal. Es gibt aber natürlich auch Abzüge. Also es gibt einige Darstellungen, die ich bis heute als jahrzehntelanger Drei-Fragezeichen-Fan nicht zuordnen kann. Zum Beispiel das Titelbild zum verschwundenen Schatz. Da begreife ich bis heute nicht, wer oder was da eigentlich abgebildet wird.
Einer der Gnome.
Ja, aber warum
Nein,
ist
das
der
ist doch
denn
ein
asiatisch?
Asiate.
Eben. Also es gibt so ein paar Fragestellungen bei einigen
Ja,
Covers. Ja.
ich würde das auch bestätigen können für Folge 18. Das war meine erste Folge, drei Fragezeichen und die Geisterinsel. Gott weiß, was das für ein Wesen ist, was da umgeht. Also, das ist nicht Gottfried Kramer. Ich weiß
Nee,
nicht, was das
also
sein soll.
ich weiß auch nicht, ob ich mit der Theorie völlig falsch liege. Wahrscheinlich hat sie das für die Geisterinsel gemalt und Punkt. Ich muss ehrlich sagen, dass dieses Cover nach meinem Eindruck viel besser zum Teufelsberg passt, weil das nämlich der Taucher sein könnte, den Peter da sieht.
Aber der auch, also die Hüfte bei dem sieht ungefähr so aus, als könnte der in eine Flasche passen. Das ist ja so ein, das ist ein.
Es gibt einige ja, rätselhafte Cover, sage ich mal.
Ja.
Man denkt auch oft dann gar nicht mehr so genau drüber nach, weil es einfach Teil der Serie ist. Es ist so verschmolzen miteinander.
Ja.
Aber wenn man die Folgen mal so wirklich nach und nach durchguckt und überlegt, was wird dargestellt, in welcher Beziehung steht das Cover zum Hörspiel, so zum Inhalt, da tauchen dann wieder Fragen auf. Deshalb glaube ich schon, dass sie oft einfach nur, sage ich mal, drei Schlagworte bekommen hat und sich daraus sozusagen ein Motiv überlegt hat,
Ja,
bevor sie
oder auch
den
ja,
Buch
ich glaube, das
kannte,
ist ja
ja.
auch bekannt, dass es verschiedene Entwürfe gab und da wird es ja auch irgendeine Form von Layouter oder Marketing-Spezialist gegeben haben, der dann beim Frank Verlag gesagt hat, gefällt mir ganz gut, nehmen wir aber nicht, wir nehmen jetzt die Cover-Variante B.
Ja.
Nicht?
Es ist auch einmalig, glaube ich, in der ganzen Hörspielgeschichte, dass die Buchcover übernommen wurden, eins zu eins, für eine Hörspielreihe. Und sich das dann eben so unendlich fortgesetzt hat.
Schon mal von TKKG gehört?
Ja,
Nur so am Rande. Also
ist aber ein
ja.
berechtigter Einwand.
Ja, aber ich glaube, diese Motive sind nicht so ins allgemeine kulturelle Gedächtnis eingedrungen, sage ich mal.
Oh, jetzt wird das Eis dünn.
Ja, doch, ja. Ich meine, man
Ja.
muss ja nur irgendwo bestimmte Farbkombinationen sehen, schwarzer Rahmen und was Buntes drin, dann denkt man sofort an diese Eiger-Rasch-Bilder.
Ich versuche jetzt eine elegante Überleitung. Das Gleiche
Ich
hat
bin interessiert an der Überleitung.
etwas Ähnliches hat ja unter dem Europa-Label nochmal stattgefunden, nämlich dass die Cover sich so eingebrannt haben, weil sie einfach so einen ganz individuellen Charakter hatten. Und damit wären wir jetzt bei der Gruselserie von 1981. Von der Gruselserie gab es ja insgesamt 18 Folgen. Drei davon erschienen auf MC. Und der Rest eben auf Schallplatte und MC. Da die ersten vier Produktionen auf alte Produktionen zurückgriffen, Dracula Folge 3 mit Einschränkung, verwendete man die alten Cover, die es schon mal im Europaprogramm gab. Und die waren sämtlichst von bereits angesprochenem Olaf Feind, nämlich Frankensteins Sohn, Dracula trifft Frankenstein, Dracula die Geschichte des berühmten Vampirs. Und das Gespenst vom Schlosshotel. Die ersten vier Folgen waren damit von einem bekannten Künstler. Und die restlichen, zumindest nach meiner Kenntnis, wüsste ich nicht, wer die jetzt wirklich gestaltet hat. Die waren ja durch diese abwechselnde Farbgebung in Grün und diesem Neon, ja, Rot. Ist es Rot? Ja.
Ja. Großartig. Wir
Rosa.
nannten die mal auch die Neon-Gruselserie. Das Wort Neon ist mit in dem Wort Gruselserie mit verhaftet gewesen bei uns früher.
Ja, also die waren auch, also ich greife mal das Wort von Carsten auf, ikonisch. Abgesehen von diesen ersten vier Covern, die man dann ja sozusagen aus dem Europaprogramm entnahm, gab es ja ab Folge 5 individuell gestaltete Cover, von wem auch immer, die sich ja oft so an Motiven orientierten, die es auch schon gab. Also zum Beispiel Folge 9, hier im Bann der Monsterspinne, ist eine ganz klare Übernahme des Tarantula-Covers, dieser Film aus den 50ern. Und ähnlich verhält es sich ja mit dem Cover zur Mördermumie. Das stammt, glaube ich, auch von irgendeinem Kinoplakat. Selbst dieser Schuss, der da irgendwie durch die Mumie durchgeht, ist übernommen worden. Und ich finde, diese Cover haben für mich mindestens so einen Eindruck hinterlassen wie die Algarasch-Cover.
Ja, es ist natürlich durch die Farbgebung, sage ich mal, haben die eine Verbindung untereinander sozusagen, aber vom Stil her weichen sie eben untereinander sehr stark ab, weil sie teilweise übernommen wurden, teilweise aus verschiedenen Quellen stammen und die Motive eben ganz verschiedenartig dargestellt werden.
Ich finde, man hat das aber sehr gut glatt gezogen. Also ich finde den Dracula trifft Frankenstein zum Beispiel, der in der Gruselserie noch den Zusatz die Blutfürsten hat. Da gefällt mir das neonfarbene Cover besser als das Original. Muss nicht jeder so sehen, aber ich finde, man hat das gut standardisiert und glatt gezogen, dass es einheitlich und wie aus einem Guss wirkt. Durch diese Standardisierung der Farbwechsel grün, rosa, rot, wie auch immer. Dazu am Rande gibt es ja auch die Faustformel, dass die rosa-lilafarbenen Folgen in der Regel die besseren der Serie sind, die grüneren die schwächeren darstellen. Das aber nur am Rande. Das soll später mal Teil unserer Gespräche werden. Aber ich bin bei euch, das ist die letzte Serie zu LP-Zeiten, die so groß ist, die so bekannt ist, unter unseren Hörern sicherlich unisono und die so ikonisches Design erfahren hat.
Ja, und ich muss Carsten recht geben. Also ich muss euch beiden recht geben im Grunde. Also auf der einen Seite hat man es gut durch diese Farbgebung verstanden, völlig verschiedene Motive so ein bisschen einheitlich erscheinen zu lassen. Aber wenn man sich jetzt mal so überlegt, also das Cover zur Folge 6, das Duell mit dem Vampir, was ja relativ detailliert ist und ich glaube sogar auf ein, zumindest zum Teil auf ein altes Gemälde zurückgeht. Und da im Gegensatz zu jetzt der Pakt mit dem Teufel, wo man nur diesen Männerkopf sieht und der Schatten halt diese Hörner hat, das sind ja völlig verschiedene Zeichenstile. Aber durch diese Gestaltung wirkte das unheimlich einheitlich, finde ich.
Ja, total.
Ich finde allerdings die Übernahme von dem Hörspiel Das Gespenst vom Schlosshotel in Das Schloss des Grauens, da finde ich die Cover-Umgestaltung nicht so gelungen, weil dieses Gespenst ja dann viel größer dargestellt wird und Details verloren gehen. Das fand ich im Original sozusagen unheimlicher, weil man da gar nicht so genau erkennt, was da passiert. Also wie dieser Geist da die Treppe runterkommt. Der ist hier ja dann extra vergrößert worden. Ja, auch mit den größten Verhältnissen überhaupt. Bei der Nacht der Todesratte habe ich immer gedacht früher, weil die Ratte da so groß dargestellt ist, die ist halt irgendwie halt im Vordergrund, ist das so eine Riesenratte, wie diese Riesenmonsterspinne. Und dahinter sieht man noch klein so eine Frau weglaufen. Da dachte ich, wie gesagt, das ist eine Ratte von 10 Meter Größe. Das ist aber mehr so, ja, so ein stilistisches Mittel, dass sie da eben
Man
so
hätte
groß
vielleicht
erscheint.
der Ratte noch einen Arztkittel malen sollen, dann hätte man verstanden, dass es in Wirklichkeit ein Mediziner ist, der da jetzt die Ratte. Aber also ich finde auch diese Umwandlung von diesen naturalistischen Farben in diese ja etwas, wie nennt man das, stilisierten Farben, ist nicht immer gelungen. Mir geht es da auch so. Gerade das Gespenst vom Schlosshotel finde ich im Original sehr viel schöner. Und es soll vielleicht an der Stelle erwähnt werden, es gibt ja sogar die Versuche, diese stilisierten Cover, die man gar nicht so in naturalistischen Farben kennt, wieder auf diesen naturalistischen Stil zurückzuführen. Ich denke da an ein Bild von Boris Ramon, der Draculas Inselkerker des Grauens versucht hat, in diesen naturalistischen Farben zu malen, so wie es hätte aussehen können, wenn diese rote Version der Folge von einem normalen Bild übernommen worden wäre. Und das hat wunderbar geklappt, finde ich.
Interessant finde ich, dass man dieser Reihe, die ja keinen offiziellen Reihennamen hat, Es hat sich ja dieser Name etabliert, die Neon-Grusel-Serie, wie auch immer, dass man der doch so eine Art, ja, so ein Logo gegeben hat, nicht? Also ähnlich wie bei den drei Fragezeichen der Hitchcock hat man da oben links dann so einen etwas ulkigen Totenschädel mit halber Haarfrisur eingebaut. Also so eine Logo-Reihe oder Reihenlogo eher gesagt.
Nee, man findet diesen Zusatz bei den LPs, die Gruselserie, nur auf dem eigentlichen Coverrücken, den man sieht, wenn die LP im Regal steht. Da steht immer die Gruselserie, die Folgennummer und dann der Titel. Aber auf dem Cover an sich findet sich dieser Titel nicht. Da steht ja immer nur H.G. Francis. Und ich finde es da, muss ich sagen, bei den LPs auch sehr schade, dass die rückwärtigen Cover immer in diesem knackigen Weiß gehalten sind. Da dominiert ja auf der Rückseite eigentlich die Werbung der übrigen Folgen und oben dann so eine Sprecherliste. Da hat man wieder davon Abstand genommen, so ein einheitliches Cover herzustellen. Finde ich da bei den LPs sehr, sehr schade, muss ich sagen. Also da finde ich, wäre es schön gewesen, wenn man auch dieses Grün oder Rot irgendwie auf dem rückwärtigen Cover übernommen hätte. Ja, wir wären damit mit der Vorstellung der Cover, die in nach unserem Eindruck wichtig oder besonders gelungen sind im Europa-Hörspielprogramm durch und wollten jetzt diese Vorstellung mit einem kleinen persönlichen Fazit abschließen, welche Cover wir besonders schätzen oder eben nicht besonders schätzen. Und ich würde erst mal sagen, Holger, wie geht es dir mit den Covern, Favoriten oder Totalausfälle von deiner Seite?
Beides gibt es natürlich in Hülle und Fülle bei der großen Anzahl von 500 Stück. Ich finde viele Cover wirklich, also wenn man sie sich heute mal so, ja, mit etwas Distanz oder versucht, die kindliche Brille abzunehmen, anguckt, finde ich die fürchterlich. Also das stellte man doch nicht in den Laden. Also bei aller Liebe. Mir fällt sofort sowas wie UX3 ein in der Urversion. Fand ich ganz fürchterlich. Oder auch Dschungelbuch haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Das ist eines der schlimmsten Cover, die ich kenne. Man erkennt wirklich nichts daran, außer dass irgendein Siebtklässler halbwegs einen geraden Strich hinkriegt. Und ich bin vollkommen talentbefreit, was irgendwas malerisch-gestalterisches angeht. Aber besonders gelungen finde ich den schon bereits erwähnten Dracula. Die Geschichte des berühmten Vampirs finde ich super. Rätsel um die grüne Hand. Dann, und da fällt es mir schwer, Hörspiel und Cover voneinander zu trennen, TKKG Folge 3, das leere Grab im Moor. Super. Und das ist sicherlich auch Carsten zu verdanken. Hörspiel und Cover gefallen mir gut bei In den Schluchten des Balkan. Mehr Filmplakat geht quasi gar nicht in meinen Augen. Das ist wahnsinnig gut. Und ich habe die LP nicht, aber es wäre fast ein Grund, mir sie zuzulegen, weil ich das Cover so ikonisch finde und so schön eigentlich. Und was ich alles misslungen finde, würde den Rahmen sprengen. Viel hatten wir bereits erwähnt: UX3, Münchhausens Abenteuer. Den Orientzyklus 1 bis 3, da ist mir klar, das sind Fotos. Die finde ich aber so langweilig wie die Titel. Ja, in Summe möchte ich sagen, dass es tolle Cover gibt und es lohnt sich wirklich, sich mal 5 Minuten zu gönnen und auf unserer Seite sich mal durch die gesamte Covershow bewusst durchzugucken und mal zu betrachten, da gibt es viel zu entdecken. Markus, wie sieht es bei dir aus? Was gefällt dir, was gefällt dir nicht vor allen Dingen?
Ja, also für mich ist es wirklich schwer, die zu trennen. Ich weiß zum Beispiel Tom Sawyer, Huckleberry Finn, der zweite Teil, wo sie da oben in der Scheune liegen und Indiana Jones und diesen Schatz ausgräbt. Künstlerisch ist das bestimmt jetzt nicht der große Wurf. Ich fand das Cover immer super unheimlich. Wie schon erwähnt, mag ich Oliver Twist. Ich mag Untergeiern, das hatte Carsten ja schon angesprochen, mit diesem Nebel und mit diesem Pferd. Ich finde auch, das ist Kinoplakat pur. Natürlich Dracula, die Geschichte des berühmten Vampirs. Und auch wenn es von dem Disney-Film übernommen ist, das ist ja auch von Olaf Feind, 20.000 Meilen unter dem Meer ist absolut eins meiner Favoriten. Die Misslungenen haben wir schon angesprochen, also Münchhausen finde ich auch ganz schrecklich. Dschungelbuch, Holger, gebe ich dir völlig recht, das sieht aus wie eine Kindergartenzeichnung. Sehr bedrohlich, und da habe ich auch mal einen Kommentar zu geschrieben, finde ich das Cover zu Lieder aus der Sesamstraße, wo diese, also in meinen Augen, wirklich völlig zugedröhnten Ernie- und Bert-Puppen gezeichnet wurden. Und ich finde, die sehen so gefährlich aus. Dann fand ich ganz schrecklich die Cover der Heidi-Serie, die 1978 nochmal mit Madeleine Stolze erschien. Da sei beispielhaft erwähnt Heidi 2, also ein ganz grauenhafter Versuch in meinen Augen, so ein bisschen in die Nähe dieser damaligen Fernsehserie zu kommen. Und eins der schrecklichsten Coverfilme, die ich mir nach wie vor, Die verwegenen vier reißen aus, Folge 1, wo dieser Junge zu sehen ist, der so aus so einer Höhle wohl rausläuft. Und also ich finde das Cover, also frage ich mich, wie das jemand abnehmen konnte. Da hätte man das, glaube ich, lieber, da hätte man einfach lieber das Cover komplett schwarz halten sollen. Also ja gut, und damit kommen wir dann zum dritten in der Runde. Carsten, wie ist es bei dir mit Favoriten
Ja,
und Totalausfällen?
ja. Also nicht verwunderlich finde ich einige der
Karl
Karl-May-Cover
May?
am besten.
Ja, das
Ja,
habe ich mir gedacht, ja.
merkwürdig. Also mein Favorit ist da auf jeden Fall Hans Möller und ich kann mich da auch nicht so ganz entscheiden. Der Schuh, Kara Ben-Halef, Untergeiern, die finde ich alle klasse. Also ganz toll. So treffend gezeichnet, auch sehr realistisch. Und es gab ja zu der Zeit auch gerade von Kara Ben-Halef auch eine Auflage, die besonders farbintensiv war. Also da hat man, glaube ich, noch richtig Geld investiert, nicht nur in die Zeichnung, sondern in den Druck sogar. Aber wie gesagt, ganz toll. Ja, und es gibt auch von Hans von Möller, finde ich zum Beispiel die Black Beauty-Reihe, aber vor allen Dingen im ersten Teil ganz toll gezeichnet. Also dieses springende Pferd, das ist ganz toll getroffen. Das ist auch kinoplakatartig. Aber mir gefallen auch ganz andere Sachen wie Rätsel um den geheimen Hafen. Das ist jetzt nicht von Möller. Ich fand das sehr atmosphärisch. Ich kenne es auch von Anfang an, von glaube ich 1976 an, fand ich sehr gelungen, diese Nachtszene im Hafen und der Kampf im Boot im Vordergrund, ganz toll gezeichnet. Ja, ja, 20.000 Meilen unter dem Meer, klar, gehört auch bei mir in die Favoritenliste. Und das ist ja, glaube ich, auch angelehnt an diese Kinoplakatversion des Disney-Films. Sehr gelungen. Da werden ja sehr viele Handlungsaspekte gleichzeitig gezeichnet. Unten tauchen welche aus dem Unterseeboot raus, oben greift der Krake an, ganz toll. Und ja, eine Überraschung vielleicht. Ich mag schon, seit ich kleines Kind bin, unglaublich das Cover von Der Wolf und die Sieben Geißlein.
Das ist aber nicht von Karl May, ne? Also nur um das
Das ist
jetzt.
nicht Karl May, das ist auch nicht Möller, aber das ist ein ganz tolles Bild. Ich glaube, wir kennen auch den Zeichner nicht. Auf jeden Fall, da gibt es so viel zu entdecken. Das ist so schön gezeichnet, so richtig kindgerecht. Nicht naiv, doof, sondern richtig kindgerecht. Nett, farbenfroh, wie es sein soll. Und das habe ich schon immer geliebt. Und ja, dann kommen wir dann hier sozusagen zu meinen oder aus meiner Sicht misslungenen Covers. Das ist definitiv Pampusch, der Zaubergeist. Das ist sowas von plump, komisch gezeichnet. Das konnte ich noch nie leiden. Diese Rosen-Räsli-Neuauflage, auch so ein
Oh ja.
Comic-Stil, noch gruseliger als diese Heidi-Neuauflage, denn die war ja immerhin noch an die Zeichentrickserie angelehnt, während diese Rosen-Räsli-Neuauflage, heiliger Bimbam, also ja. Hätte man weglassen sollen. Ja, und auch so Jill und die Cowboy-Hexe Neuauflage. Ich mag die Zeichnung nicht, ich mag die Farbgebung nicht. Es ist nicht kindgerecht. Ich weiß nicht, was es ist. Und ein Ausfall, das fand ich schon immer, und das ist eigentlich ja auffällig. Kapitän Hornblower, das Cover. Das Schiff ist toll gezeichnet, aber hier dieser Kapitän Hornblower im Vordergrund, da weiß man auch nie, ist es eigentlich Hornblower oder der dunkle Teint, ist es vielleicht eher dieser El Supremo, ja, weiß man nicht so genau. Und vor allem,
Ja.
der schwebt da ja so einfach über dem Meer. Der ist der, ja, also irgendwie finde ich das so, ja, irgendwie passt das nicht.
Also das soll auf alle Fälle der Hornblower sein. Das ist ja im
Ja,
Film spielt die Rolle ja Gregory Peck.
richtig.
Daran ist es angelehnt. Das ist ja auch von dem Olof Feind das Cover. Ja, gut, ist eine Geschmacksfrage, klar. Aber das soll auf alle Fälle der Hornblower sein, ja.
Liegt nah. Ja, er schwebt trotzdem über dem Wasser und steht irgendwie nicht auf einem Schiff. So hat man den Eindruck zumindest.
Weil er
Es
es
ist aber auch nicht
kann.
das Gespensterschiff. Ja. Ja, das war es
Ja,
sozusagen.
dann soll es mit der Coverbetrachtung im wahrsten Sinne des Wortes für heute auch genug sein. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern. Wir hoffen, dass wir trotz des etwas schwer darstellbaren Themas euer Interesse so ein bisschen halten konnten und dass ihr sicherlich auch vielleicht mit etwas anderen Augen auf das ein oder andere Cover blickt, als wir es jetzt getan haben. Vielleicht ihr auf neue Cover stoßt. Also es wäre auf alle Fälle, wenn man sich einen Überblick verschaffen will, nämlich nochmal Bezug auf das, was Holger sagte, auf unserer Homepage claudiusbrack.de, wenn ihr von der Startseite aus links in den Menü Menü auf diesen kleinen Button mit 1, 2, 3 geht, dann kommt ihr auf die Liste der Katalognummern, wo die ganzen Cover wie bei einem umgedrehten Memory-Spiel nebeneinander liegen. Da kann man dann nochmal verfolgen oder schauen, was einem selber gut gefällt. Ja, und dann verbleibt letztlich nur noch die Überleitung und der Abschluss dieser Folge mit der Ankündigung unserer nächsten Folge. Und da übergebe ich mal an Holger.
Ja, das wird nämlich dann Ende Februar sein. Da erscheint dann Folge 21 unseres Podcasts und das wird die Gruselserie sein, die gerade schon erwähnte Neon-Gruselserie. Und das Ganze wird aufgrund der 15 LP-Folgen plus 3 auf MC eine zweiteilige Folge. Also im Februar und im März geht es bei uns hier um die Gruselserie. Und zurück zu Markus.
Ja, ich sage vielen Dank an euch beide, vielen Dank an die Zuhörer und wir verbleiben bis Ende Februar, Europalava, Holger, Carsten und Markus. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.